Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ein wunderschönes neues Jahr. Herzlich willkommen hier im ersten Game Talk im 2016. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Wenn ihr das hier hört, habt ihr auf jeden Fall das Koma schon erfolgreich überlebt. Ich darf euch hier in unserer klassischen Dreierkonstellation begrüßen. Zum einen ist der Butch hier. Hallo Butch.
Hallo zusammen.
Und zum anderen der Andy. Hallo Andy.
Hallo Leute.
Wir wagen uns noch nicht ganz ins 2016, nein. Wir werden mit diesem Podcast noch einmal einen letzten Blick zurückwerfen aufs 2015. Wir haben uns überlegt, wie wir das hier aufbauen möchten und haben uns von einer klassischen chronologischen Strukturierung entfernt. Am Ende weiß ja sowieso niemand, wann genau was passiert ist. Nein, wir werden dies hier in Blöcke gliedern. Ein Block wird sein Events, an denen wir selber teilgenommen haben oder die sonst irgendwie in der Spielewelt passiert sind und es jetzt verdient haben, nochmal kurz besprochen zu werden. Dann werden wir natürlich über Games sprechen, unsere persönlichen Highlights und Lowlights aus dem Jahre 2015. Und schließlich werden wir uns gegen Ende noch einigen Metathemen, wenn man es denn so nennen will, zuwenden. Was hat den Spielemarkt, was hat die Spielewelt im Jahr 2015 denn so bewegt? Andy, du durftest im vergangenen Jahr ja eine Premiere feiern. Du durftest zum ersten Mal Teil eines tollen Events sein, selber teilnehmen, selber Teil der Attraktion sein. Ich spreche hier vom ESA. Erzähl uns doch ein bisschen mehr.
Der European Speedstar Assembly ist das große Event der europäischen Speedrun Community, als quasi das Äquivalent eines AGDQ oder SGDQ. Und das wird jeweils sogar geschaut, dass es sich nicht kreuzt. Es findet jeweils in Schweden statt, bislang jeweils in der kleinen Stadt Köfte. Und dort kommen sie dann zusammen, die Speedrunner und Speedrunnerinnen aus ganz Europa und manche sogar aus den Staaten. Da wird, wie gewohnt bei solchen Speedrun-Events, eine Woche lang Games schnell durchgespielt und Geld gesammelt. In diesem Fall für Ärzte ohne Grenzen. Da durfte ich nun das erste Mal dabei sein. Da ich auch noch nie in Schweden war, war es für mich alles sehr neu. Und am Anfang war ich vielleicht noch unsicher, aber schnell stellte sich heraus, das ist das Highlight dieses Jahres. Die Leute, die man da trifft, sind einfach toll, weil man kennt es vielleicht, wenn man so Leute trifft, die komplett fremd sind einem, aber man hat so ein gemeinsames Interesse, da versteht man sich gleich. Man verständigt sich irgendwie mit all diesen verschiedenen Sprachen und am Ende hat man einen riesen Spaß. Ich durfte dann Beetle Adventure Racing spielen, ein Spiel, das wohl den wenigsten etwas sagen wird. Aber ich bin damit reingekommen und ich bin stolz darauf, mein Run hätte besser sein können, aber das kann mir noch so egal sein. Ich durfte auch dabei sein bei anderen tollen Runs, durfte auch einige Male kommentieren. Habe viele Leute, die ich eigentlich nur aus Twitch-Chats kannte, habe ich getroffen. Ein einzigartiges Erlebnis.
Ja, absolut. Ich habe das ja auch noch mitverfolgt. Ich bin absichtlich früh am Morgen aufgestanden, um deinen Run live zu sehen und natürlich auch, um etwas zu spenden. Wenn ihr mehr über dieses Event wissen oder vor allen Dingen hören wollt, wir haben dazu einen eigenen Podcast aufgenommen, zusammen auch mit Speedrunner Exe, der ja auch schon mehrfach mittlerweile hier im Podcast zu Gast war. Finden könnt ihr diese Episode unter gametalk.fm/ESA2015. Shownotes soll auch hier kurz das Stichwort sein. Die Shownotes zu dieser Episode mit Links und so weiter zu allem, das wir hier erwähnen, findet ihr unter gametalk.fm/Rückblick15. Bitte bedenkt, Rückblick mit UE. Ja, Butch, auch wir durften persönlich an einem Event teilnehmen. nicht ganz so weit weg und wahrscheinlich auch nicht ganz so speziell, so viel sei vorweggenommen. Wir waren zusammen an der Fantasy Basel, wie es der Name schon sagt, in Basel. Ich habe da eine Spielemesse erwartet mit viel Cosplay gewürzt. Das mit dem Cosplay, das war dann auch so. Die Spiele standen, so wie ich den Eindruck hatte, eher so ein bisschen im Hintergrund. Es war so eine Verkaufsmesse, fast schon irgendwie wie ein Markt. Ja, da war ich persönlich so ein bisschen enttäuscht davon. Wie siehst du das jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn du auf die Fantasy Basel 15 zurückblickst?
Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Daher, weil ich eben nicht selber so ein Cosplayer bin und auch nicht so ein großes Interesse habe, mir irgendetwas zu kaufen an so einem Markt. Ist ja auch nicht unbedingt günstig, was dort angeboten wurde. Wenn man halt sowas anders will, eine Messe, die sich mehr auf wirkliche Videospiele konzentriert und wo man dann auch was Neues sehen kann, dann muss man halt zwangsläufig an die Gamescom gehen. Aber dann ist das halt nicht in Basel, sondern in Köln.
Ja, da hast du absolut recht. Fantasy Basel bleibt mir wirklich das Stichwort Verkauf im Hinterkopf und das sollte wohl nicht so sein. Bei einer Gamescom geht es wohl weniger ums Kaufen, sondern wirklich mehr ums Sehen. Es war trotzdem nicht nur ganz ein Flop für mich, es war teilweise auch ein bisschen ein Highlight. Wieso? Ich war zusammen mit der Vereinigung Game Rights dort. Wir durften einen eigenen Stand haben und im Gegensatz zum normalen Programm als Besucher war das dort für uns aus dieser Perspektive ein großer Erfolg. Wir konnten viele tolle Gespräche führen mit interessanten und interessierten Besuchern. Und daher hat sich das für mich doch gelohnt. Aber ich denke, wenn man da nur als in Anführungszeichen normaler Besucher oder normale Besucherin hingeht, dann muss man halt wirklich schon Cosplay-Fan sein, damit sich das lohnt. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob ich da im 2016 wirklich nochmal hin will. Wir werden sehen. Auch dazu haben wir übrigens einen ausführlicheren Podcast aufgenommen. Wenn ihr also mehr zur Fantasy Basel hören möchtet, dann surft vorbei unter gametalk.fm/fantasybasel15. Ein wahrscheinlich noch tolleres Event, an dem wir jedoch nicht teilgenommen haben, war die Nintendo World Championship. Ja, sowas gab's wieder. Nach einer ewigen Pause wurde wieder mal eine abgehalten. Andy, als unser Nintendo-Experte, wie hast du diese Nintendo World Championship erlebt?
Also so richtig verfolgt habe ich es eigentlich bis auf das Finale nicht wirklich. Es war ja so eine klassische Game Competition mit Nintendo-Sachen und da haben sie, glaube ich, wirklich versucht, möglichst alle Gruppen zu vertreten bei den Teilnehmenden. Es sind dann schon so Witze rumgegangen, dass ja, warum ist Bananas dort und warum ist TriHacks dort? Ja, die haben gegoogelt Female Speedrunner und Black Speedrunner und das sind die ersten Namen, die da kommen. Aber es waren ja nicht nur Speedrunner, die waren eigentlich eher eine Minderheit. Es gab ja auch viele sonstige Competitive Player, so Smasher und so.
Ja, ja.
Und am Ende hat ja auch ein Smasher gewonnen im Finale. John the Numbers gegen Cosmo Wright, also jetzt Narcissa Wright, das ist eine andere Geschichte. Die haben da Mario Maker gespielt, wo es noch nicht rauskam. Und die wussten natürlich nicht, was sie da erwartet. Und dann konnte natürlich im Prinzip der gewinnen, der besser in 2D-Mario-Games ist.
Butch, wenn man sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, was ist überhaupt dieser Nintendo-Weltmeisterschaft?
Ja, eben, es ist ein bisschen undurchsichtig, das Ganze. Deswegen, wenn man das so noch kurz ansieht, ist man vielleicht ein bisschen verwirrt. Man konnte nur auf Einladung teilnehmen. Beschränkt gab es noch die Möglichkeit, über einen Event bei Best Buy in den USA dort reinzukommen. Und eingeladen wurden dann halt eben auch populäre Figuren aus der Szene, aus verschiedenen Bereichen, Smasher oder eben auch Speedrunner oder sonst irgendwelche bekannten Nintendo-Figuren.
Ist es nicht so, dass der Gewinner tatsächlich sich qualifiziert hat?
Ich glaube, das ist so. John Numbers hat bei Best Buy sogar irgendwie den ersten Platz gemacht, aber was das genau Das habe ich jetzt nicht gesehen, ob das irgendwie auch noch im Internet publiziert wurde oder gestreamt wurde oder ob das nur in den Stores stattgefunden hat oder so komisch. Aber im Grunde genommen ist der Event so gestaltet gewesen, dass möglichst eine breite Palette von Spielen abgedeckt wurden. Also da wurden nicht nur aktuellere Spiele von der Wii U, wie zum Beispiel Splatoon, gespielt, sondern auch ältere Spiele, wie zum Beispiel The Legend of Zelda. Im Final spielten dann Cosmo Wright und John Numbers Mario Maker, welches damals noch nicht erschienen war.
Nintendo World 2015 Champion. World Nintendo World Champion.
They're on their feet for their new champion. Let's hear it for John Numbers!
Der Hype um das Spiel war nach Nintendo World Championship wirklich sehr groß. Ich muss auch sagen, ich bin dann auf den Hype-Train aufgestiegen. Das hat auch sehr cool ausgesehen. Und das haben sie auch sehr gut gemacht mit dem Finale.
Man kann sich jetzt fragen, ob diese Nintendo World Championships nur wiedererweckt wurden als ein verzaubertes Promotional Event für diesen Mario Maker oder eben Money Maker. Das wird sich wahrscheinlich offenbaren, wenn das Format jetzt regelmäßiger oder vielleicht sogar jährlich abgehalten wird. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es vor allen Dingen darum ging, diesen Mario Maker ein bisschen zu promoten. Aber warum nicht? Sie haben ja nicht nur Mario Maker gespielt, du hast ja erwähnt, es waren ja verschiedenste Spiele Teil von Disziplinen, so wie es dann auch früher mal war bei vergangenen Nintendo World Championships, die dann doch schon einige Jahre her sind.
Ja, Mario Maker ist ja noch interessant, weil es quasi die Reaktion darstellt von Nintendo auf Speedruns und ROM-Hacks. Eine Mario Maker ist eigentlich nichts als ein kommerzielles ROM-Hack-Tool.
Dazu kommen wir dann später noch im Games-Blog. Zuerst aber noch ein Event, das noch gar nicht so lange her ist, zumindest der Höhepunkt der ganzen Geschichte, wenn man es überhaupt Event nennen will, ist noch nicht so lange her. Und zwar ist die Bombe geplatzt an den Game Awards. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich spreche von diesem ewigen Dilemma zwischen Hideo Kojima und Konami. Seinen Höhepunkt hat das gefunden, als er eigentlich hätte ausgezeichnet werden sollen an den Game Awards für sein neues Metal Gear Solid. Naja, er durfte dann leider nicht da sein, wie sich dann herausgestellt hat. Der Moderator oder der Host, Geoff Keighley, war da überraschend transparent. Das hat mich sehr verwundert.
Thank you very much, Kiefer, for accepting that award. And as you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards.
Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt sagen durfte, was er da gesagt hat. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass er es gesagt hat. Genützt hat es nicht so viel. Es steht auch heute Hideo Kojima nicht auf der Packung des neuesten Metal Gear Solid.
Und alle wissen, dass Konami tot ist. Gestorben in 2015.
Ja, fraglich ist, was die jetzt dann überhaupt noch machen. Konami ist ja so typisch japanisch multidiversifiziert. Ich glaube, die machen in Japan sogar noch Lebensversicherungen und so. Die haben sich doch schon ziemlich aus dem Spielemarkt zurückgezogen.
Kürzlich hat ja Kojima jetzt komplett aufgehört bei Konami und wurde angeworben von Sony. Der bekommt jetzt ein eigenes Studio.
Ja, und einen Exklusivtitel für die PlayStation 4. Wieder mal ein smarter Move von Sony. Mal sehen, was da dabei rauskommt.
Und da werden wir nun wahrscheinlich demnächst noch Sachen wie Totally Not Mega Man, Totally Not Castlevania, Totally Not Banjo-Kazooie, auch Totally Not Metal Gear sehen. Also ein Spiel, das exakt gleich ist wie eine sehr bekannte Serie, aber nicht den gleichen Namen trägt.
Metal Gear Solid 5, welches ja dieses Jahr herausgekommen ist, war ein Riesenerfolg und Trotzdem hat Konami von diesem Weg nicht abgelassen. Also irgendwie scheint die Rechnung, welche da die Leitung von Konami macht, offenbar aufzugehen, dass die sich jetzt auf in anderen Gebieten mehr abstützen. Das Ganze ist ja auch ganz vor allem komisch, weil die Firma hat ja den eigenen Namen in Verruf gebracht. Also irgendwo müssten da ja die Alarmglocken geläutet haben. Wenn man so was auf so eine Art macht, dann leidet die Firma ja nur darunter.
Das war doch im Voraus so absehbar, dass man jetzt fast behaupten könnte, die haben das geahnt und auch ganz bewusst in Kauf genommen. Aber wir sind ja nicht im Glaskugel-Podcast. Dieser wird vielleicht später mal noch folgen mit Ausblicken auf 2016. Stattdessen möchte ich jetzt hier die Kurve machen zum Spieleblock. Die haben wir ja jetzt schon halbwegs angeschnitten. Moneymaker war zuvor schon kurz ein Thema. Dazu jetzt ausführlicher. Butch, du hast's dir geholt. Ich nehme an, das war eines deiner Highlights aus dem 2015.
Mario Maker ist wirklich sehr gelungen. Das, was wir gesehen haben beim Nintendo World Championship, das wurde auch geliefert. Es ist nicht so nur so, dass das Spiel eine billige Maker ist, wo man einfach diese Levels nachstellen kann, wie wir sie schon von den klassischen Nintendo 2D-Plattformen kennen, sondern Mario Maker ist im Grunde genommen auch etwas Neues. Also es gibt auch die Möglichkeit, da ganz verrückte Dinge zu machen, irgendwelche Gegner aufeinander stapeln und ein Level zu bauen, wo einfach eine Musik abgespielt wird, weil so im Sinne von Minecraft so etwas ein bisschen komplexeres Autoplay-Levels und so weiter.
Und man könnte es, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber auch total unkreativ spielen. Man muss selber gar nichts bauen, man kann auch einfach nur Level spielen, die andere gebaut haben und hat so quasi ein Neverending Mario Sidescroller und muss selber gar nichts bauen, sondern kann einfach nur spielen.
Das kann man durchaus machen, das ist auch so impliziert. Ich muss sagen, ich habe bei Mario Maker fast weniger selber gespielt, als dass ich... Früher habe ich manchmal League of Legends Streams geschaut und unterdessen schaue ich sehr gerne Mario Maker Streams, weil das Spiel ist super unterhaltsam, wenn man da zuschaut.
Und um es nochmal zu sagen, meine Einschätzung, es ist ein kommerzielles ROM-Hack-Tool. Es ist die Reaktion auf diese Kultur, die versucht, mit den klassischen Marios so schwere Levels wie möglich zu designen. So Sachen wie Kaizo Mario. Diese Mario-Games, wo wirklich gedacht sind, dass man keine paar Schritte kommt, ohne zu sterben, und es ist Versuch und Irrtum. Und es ist auch etwas gedacht, dass man sie mit Safe State spielt. Und die Herausforderung in der Community ist es, einen immer noch schwierigeren Level zu designen. Und das ist sehr populär gewesen die letzten Jahre. Und die Videos auf YouTube hatten so viele Views. Die besten Hacker, die wurden auch recht bekannt. Aber jetzt gibt es das im Mainstream und es ist auch eine Reaktion auf Speedrunning, das populär ist, weil diese Levels können ja auf einem bestimmten Komplexitätsgrad nur noch mit Speedrun-Techniken überhaupt beendet werden.
Also da hast du absolut recht. Nintendo hat sich da eigentlich auch verraten, dass sie genau in diese Nische rein wollen. Wieso? Wieder mal so einen typischen Nintendo-Move haben sie sich gegönnt. Nach dem Release des Mario Maker haben sie tonnenweise solche ROM-Hack-Mario Maker-Videos von YouTube sperren lassen und sind teilweise auch gegen Leute vorgegangen, die solche ROM-Hacks, Selfmade-Editoren vertreiben, um halt sicherzustellen, dass ihr Mario Maker der einzige ist im Internet und der einzige ist auf YouTube.
Ja, und es bildet sich auch noch eine interessante Frage jetzt, ganz unabhängig von dem vorherigen Thema. Jetzt haben wir ja quasi das ultimative 2D-Mario. Ich meine, das ist das 2D-Mario, to end 2D-Mario. Du hast einfach alles gleichzeitig. Mario Bros. 1, 3 und Super Mario World und auch die New Super Mario Bros. Alles in einem. So viele Levels, wie es nur jemals geben kann. Wie will man jetzt je wieder ein neues 2D-Mario rausbringen? Es hat alles schon mal gegeben. Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist, wenn sie wieder eine komplette neue Engine bringen, wie sie es damals gemacht haben bei New Super Mario Bros.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so in einem Jahr oder so, kommt dann Mario Maker Package 2, wo man einfach so neue Tools bekommt und neue Level-Elemente.
Ja, das könnte sein, ja.
Sie outsourcen es auf die Spieler.
Ja, ja, und dann bringen sie raus, auch als DLC oder vielleicht auch noch in einer Packung, Best of Mario Maker Level 2015.
Wäre möglich.
Wir dürfen gar nicht an sowas denken.
Wir reden hier sehr böse. Natürlich, das Spiel ist wirklich super. Ich muss auch sagen, Nintendo hat ein sehr gutes Jahr hinter sich, zumindest von der Qualität, welche sie geliefert haben. Um chronologisch etwas zurückzugehen, da haben wir auch noch Yoshi's Woolly World und Splatoon, welche dieses Jahr herausgekommen sind. Beides sehr gute Titel. Splatoon auch sicher bei Release nicht mehr Überraschungstitel, aber zuvor ein Titel, welcher überraschend war, weil er eine neue Franchise ist, eine neue IP von Nintendo. Bei Splatoon muss ich sagen, da habe ich am Ende gar nicht so viel gespielt, weil mir einfach ein bisschen das gefehlt hat, was ich bei einem Shooter immer brauche. Ich spiele gerne Shooter mit Kollegen zusammen, kooperativ, versucht irgendwie strategisch zu spielen, weil ich eigentlich der Einzige bin, welcher die Wii U hat von dem Kollegenkreis, welcher gerne mal online PvP-Spiele spielt, ist dann das Splatoon etwas im Schrank stehen geblieben. Aber das Spiel funktioniert, das Spiel macht auch Spaß und es ist auch wirklich interessant vom Konzept her. Also das kann man nicht verneinen.
Nur wegen einem Splatoon wollte ich mir dann eben auch keine Wii U holen. Ich mochte die Steuerung auch nicht so sehr, aber an und für sich wohl ein sehr frisches Spiel, vor allen Dingen in diesem Genre.
Es hat mich sehr beeindruckt, wie erfolgreich Nintendo mit diesem Spiel war, weil man, wenn man mal die Ausgangslage berücksichtigt, es ist ein komplett neues Spiel, es gab diese IP noch nie und es ist auch etwas sehr Eigenes, ein doch auf Multiplayer ausgerichteter Shooter mit einem sehr untypischen Setting und das auf einer Konsole, die sehr, sehr wenig Erfolg hat. Und trotzdem haben sie mit solchen Erfolg. Es zeigt einfach, was für ein Potenzial Nintendo hätten, wenn sie nicht so viele Fehlentscheide machen würden.
Bleiben wir doch gleich bei den Shootern. Für mich natürlich wichtig dieses Jahr, wie könnte es auch anders sein, Halo 5. Auch dazu haben wir bereits einen eigenen Podcast gemacht. Entsprechend möchte ich mich hier kurz fassen. GameTalk.fm/Halo5. Da könnt ihr alles noch im Detail nachhören mit Kampagne und so weiter, schön detailliert. Kurz gesagt, absolut solider Shooter mit einer der besten, den es auf Konsolen wahrscheinlich gibt, hat den Spagat geschafft zwischen eingesessene Fans befriedigen und trotzdem ein paar Innovationen liefern, damit da die Reviewer und Tester nicht zu fest darauf rumhacken können. Sobald meine Prüfungen hier vorbei sind, wird das wieder intensiver gespielt. Es kommen ja auch neue Modi ständig hinzu, neue Karten, kostenlos diesmal. Also wenn es da draußen bei euch noch Halo-Spieler geben sollte, meldet euch doch einfach gametalk.fm/Twitter oder gametalk.fm/Facebook oder E-Mail oder und so weiter. Am besten surft ihr mal auf der Seite vorbei, da könnt ihr alles finden. Vielleicht können wir ja da mal eine Runde spielen. Weil am meisten Spaß macht's ja in einer Gruppe. Butch, du würdest mir wohl zustimmen, du hast's ja auch gespielt, beziehungsweise wir haben's auch zusammen gespielt.
Ja, das Spiel ist wirklich gut gelungen. Vom Gameplay das Gameplay macht Spaß. Ich hoffe noch auf ein Map Pack. Ich bin ja im Grunde genommen nicht so der Freund von Downloadable Content, welche dann das notwendig wird. Aber ich glaube, das Spiel könnte noch ein paar neue Maps vertragen.
Das bekommt es. Es hat jetzt nicht so lange her wieder ein paar Karten bekommen in einem Update. Kostenlos, die haben alle Spieler. Auch ein Shooter, auch in der Zukunft, das wäre Battlefront. Das Spiel, auf das sich wohl alle gefreut haben. Der einzige Haken am Ganzen, es wird von EA gemacht, zum Glück noch von DICE, die wissen ja, wie Multiplayer-Shooter funktionieren. Ich habe es ein bisschen gespielt, es macht sogar Spaß. Leider haben sie ein paar absolut offensichtliche Stärken aus den Vorgängern nicht übernommen. Niemand weiß wieso. Beispielsweise gibt es nicht mehr solche flüssige Übergänge zwischen Bodenkampf und Luftkampf. Das ist besonders überraschend, wenn man sieht, DICE hat ja bei seinen übrigen Multiplayer-Shootern, allen voran Battlefield 4, genau das ja auch eingefügt. Da gibt es ja diesen nahtlosen Übergang. Ich schieße am Boden rum, renne zum Helikopter, steig ein, flieg hoch und dann gibt's Luft-Bodenkampf. Genau das gibt's leider nicht wirklich in Battlefront, hat mich enttäuscht. Ansonsten absolut cool, macht Spaß, werde ich definitiv auch noch ein bisschen mehr spielen. Hoffentlich werde ich da auch noch ein paar Leute finden, die das auch spielen, weil zusammen macht das halt einfach mehr Spaß.
Da habe ich aber auch viel Kritik gehört von Fans der Serie, und damit das auch noch erwähnt wird, die das eine absolute Frechheit finden, hier einen Bruchteil des Contents anzubieten, der beim 2 noch in der Verpackung mit enthalten war. Für den gleichen Preis natürlich.
Ja, EA DLC-Politik natürlich nach wie vor absolut nicht löblich. Ich habe da auch keinen zusätzlichen Cent rein investiert. Habe ich auch nicht vor. Ja, bitte nicht unterstützen. Ich denke, das, was da schon drin ist, muss irgendwie reichen. Singleplayer-Kampagne gibt's nicht. Ich persönlich bereue das nicht, aber ich kann auch verstehen, wenn es Leute da draußen gibt, die halt einfach sagen, nee, Singleplayer, ich möchte das, das macht mir viel Spaß. Kann ich absolut verstehen.
Ich habe es selber auch nicht gespielt, aus dem Grund, weil ich mir sagen lassen habe, dass Beta-Tester vom Spiel eigentlich nach der Beta das Spiel bereits gesehen haben.
Ja, das kann schon sein, ja.
Der Content ist eben auch beschränkt, auch die Anzahl der Maps, und ja, es ist dann irgendwie dann einfach der Wiederspielwert geht dann doch schnell verloren, weil eben so viel Inhalt auf irgendwelche kommende DLCs outgesourced wurde.
Ein weiteres Spiel, das eigentlich sehr wenig Content bietet, wenn wir ehrlich sind, aber trotzdem extrem viel und extrem lange Spielspaß bietet und wir auch in unserem Freundeskreis oft zusammen gespielt haben, weil glücklicherweise jeder das hatte, war wahrscheinlich der Überraschungstitel des Jahres. Ich rede von Rocket League. Da weiß ja keiner, wieso das erfolgreich wurde, beziehungsweise wieso der erste Titel nicht erfolgreich war. Vermutlich, weil es mal auf PS Plus umsonst zu haben war, der Nachfolger. Ja, Butch, wie viele Stunden haben wir es gespielt? Ich weiß nicht, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ich denke, du kannst mir hier beipflichten.
Also ich könnte gleich mal nachsehen. Ich bin bei 84 Stunden.
Also so wenig Variation und trotzdem so viel Langzeitmotivation. Ich denke, so ein krasses Verhältnis zwischen diesen beiden Werten habe ich schon lange nicht mehr erlebt in einem Spiel.
Bei Rocket League, da gibt es eben eigentlich nicht sehr viele Inputs. Man kann steuern, man steuert ein, ja, es ist ein bisschen unklar, ist das ein Spielzeug, Auto oder ist es einfach ein Auto in einem riesigen Stadion. Man steuert so ein kleines Autöchen mit am besten mit dem Controller, und nebst den Stick-Inputs hat man noch einen Boost und man kann bremsen und sliden.
Und springen.
Und springen, und das ist auch eine ganz wichtiger Input. Beim Springen kann man dann noch so Drehungen machen, Vorwärtsdrehungen und rückwärts und so weiter. Und das sind alle Inputs, die man hat, und mit diesen Inputs muss man irgendwie den Ball ins gegnerische Tor kriegen.
Das wäre eigentlich auch schon alles. Absolut simpel, aber macht Unmengen an Spaß.
Wenn man am Anfang noch Anfänger ist, dann ist es einfach Chaos pur. Man versucht irgendwie eben das ein Tor zu schießen, und es gibt immer wieder Momente, wo man einfach lachen muss, weil die Action auf dem Screen auch sehr lustig aussieht. Und später, wenn man dann auch wirklich etwas kann, dann versucht man halt irgendwie immer coolere und bessere und schönere Tore zu schießen, und aber auch irgendwie in dieses Spiel, welches eben sehr chaotisch ist, eine Form von Struktur und Strategie reinzubringen. Also es hat durchaus eben dieses Potenzial, dass man mit zunehmender Spielzeit immer noch Elemente findet und Potenzial, wie man da etwas mehr reinstecken kann.
Ja, easy to learn, hard to master. Rocket League ist wohl wirklich so das Spiel, was man einfach jedem empfehlen kann.
Es ist auch so, dass das Spiel nicht allzu teuer ist. Also aktuell kostet das Spiel 13 Franken. Und wenn ihr hört, dass wir das Spiel auch bis zu 80 Stunden gespielt haben, dann kann sich der Kauf durchaus lohnen. Und ja, wir spielen eben auch gern mal mit einem Hörer, wenn ihr euch da meldet. Was ich schade finde bei Rocket League, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ja, das Spiel ist ja Cross-Plattform.
Also zwischen PS4 und PC, Xbox meines Wissens leider nicht.
Nee, was schade ist, ist, dass man zwar mit PlayStation-Spielern spielen kann und das macht auch mehr oder weniger Sinn, weil der PlayStation-Spieler, der hat auch einen Controller in der Hand, die Gegebenheiten sind relativ fair. Das Einzige, was ein PC-Spieler auch machen kann, ist zum Beispiel ein bisschen bei der Ansicht etwas zu ändern. Also zum Beispiel irgendwelche Nebeleffekte zu entfernen und so weiter.
Die gibt's gar nicht auf der PlayStation 4, weil die zu schwach ist, die darzustellen. Deshalb ist es dann doch wieder fair.
Ja, genau. Und was ich aber eben schade finde, ist, dass es gibt keine Möglichkeit, PlayStation-Spieler in eine Gruppe aufzunehmen und zum Beispiel mit einem Kollegen zu spielen, welcher das Spiel auf der PlayStation hat.
Ja, das ist wirklich schade.
Man wird teilweise zufällig einem Spieler zugeordnet oder spielt gegen Spieler, welche auf der PlayStation sind, aber adden oder mit jemanden anfragen auf der PlayStation kann man vom PC her nicht. Also ganz in der Zukunft, apropos Cross-Plattform-Gaming, sind wir noch nicht angekommen.
Um gleich noch bei einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bleiben, möchte ich hier noch einen weiteren Titel einwerfen, der mir sehr viel Spaß bereitet hat, auf den ich mich im 2015 gefreut habe. Wahrscheinlich so der Klimax der Replay-Flut, dazu dann wohl auch noch später. Wovon rede ich? Ich spreche von der Rare Replay Collection. Da gibt's 30 Rare-Spiele für plus minus 30 Geldeinheiten mit prominenten Vertretenen und prominenten Abwesenden. Begründung dazu, die gehen so ein bisschen auseinander, die offizielle und die wirkliche. Die offizielle ist, ja, wir wollten uns fokussieren auf Charakter, die wirklich von uns erschaffen worden sind. Deshalb ist natürlich der berühmte James Bond nicht mit dabei. Die inoffizielle Begründung, ja, wir haben halt die Lizenz nicht.
Was man ruhig sagen könnte.
Genauso ehrlich darf man ja sein, überrascht ja keinen. Nichtsdestotrotz ein tolles Produkt. Ich hab's mir nur wegen Conker's Bad Fur Day geholt. Hat sich aber trotzdem gelohnt, weil das war ein Spiel, das schon ewig auf meinem Pile of Shame lag und das war jetzt die perfekte Gelegenheit, das mal nachzuholen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr nur ein paar Spiele dieser Collection, also da ist ja auch Banjo-Kazooie und so weiter dabei, mal wieder spielen möchtet und nicht irgendwie die alte Konsole rausgraben möchtet und irgendwie dann merkt, dass ihr sie nicht mehr richtig anschließen könnt, dann ist das sicher eine sehr, sehr gute Option. Das Einzige, was ich so ein bisschen mühsam fand, hat gar nichts mit dem Inhalt direkt zu tun. Das war dann mehr so die Art und Weise, wie das kam. Es sind nicht alle Spiele da auf der Disc. Sehr viele muss man runterladen. Also für viele Spiele, beispielsweise die Banjo-Kazooie-Spiele, ist die Disc eigentlich nur ein Schlüssel, damit man sich diese Classic-Version aus dem Store runterladen kann. Das erscheint dann auch so als eigenes Spiel. Ja, ist ein bisschen mühsam, vor allen Dingen, wenn man alles dann haben will, lädt man am Anfang einfach mal ewig runter. Ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach alles auf der Disc hat und von da alles starten kann. Das ist nur teilweise der Fall, nicht bei allen Spielen, die da drin sind. Ja, wirklich schlimm ist es nicht. Ja, hätte man vielleicht besser machen können, aber geht auch so. Ein weiteres Spiel aus dem Jahr 2015, welches mir sehr gefallen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, weil es ist nicht so mein Genre, zumindest nicht so typischerweise. Ich spreche von Pillars of Eternity. ein sehr, sehr klassisches RPG, das aus einem Kickstarter-Projekt hervorgegangen ist. Obsidian Entertainment hat das entwickelt. Nun, wer ist das? Da sind Leute dabei, die an Fallout 2 gearbeitet haben, Leute, die an Baldur's Gate gearbeitet haben. Also die wissen, wie man RPGs macht. Entsprechend ist auch dieses sehr, sehr, sehr gelungen. Es ist einfach wirklich klassisch. Für mich war es ein Einstieg in klassische RPGs, zumindest westliche. Für andere ist es vielleicht eine Rückkehr, je nachdem wie alt man ist. Heißt in diesem Fall so eine Art fixe, isometrische Perspektive. Man führt da seine Party umher. Man kann also die Kamera nicht drehen. Viele Dialoge, tolles Kampfsystem. Eines, das man pausiert, man sollte es auch passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch für RPGs, für westliche RPGs interessiert, dann schaut euch Pillars of Eternity an. Kostet auch nicht die Welt. Add-ons gibt's auch noch, wenn ihr noch mehr möchtet. Von mir eine klare Empfehlung.
Von uns in einem anderen Podcast oder in mehreren Podcast-Episoden detailliert behandelt, wurde das Telltale-Spiel zu Game of Thrones. Daher werden wir uns da wahrscheinlich auch besser ein bisschen beschränken. Aber das Spiel ist im Laufe des Jahres 2015 rausgekommen, in mehreren Episoden, ganz typisch für Telltale. Nachdem wir mit der 6. Episode die letzte Episode abgeschlossen haben, ja, ist doch der Eindruck auch nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Podcast-Gästen oder wir waren auch teilweise beim Wolfi und beim Dom selber zu Gast. Da ist der Eindruck doch breit gewesen, dass das einfach nicht unsere Erwartungen erfüllt hat. Also daher nicht unbedingt eine Empfehlung, vielleicht eine Empfehlung an Interessierte an der Welt von Game of Thrones, respektive A Song of Ice and Fire. Aber auch da nur eine Empfehlung mit Vorbehalten, weil ich selber als Buchleser und großer Fan vom Universum von George R. R. Martin finde, da ist der Welt nicht wirklich gerecht geworden.
Oder einfacher gesagt, Game of Thrones kam nicht auf den Throne of Games.
Ja, genau. Um damit halt auch nebst unseren Highlights auch noch ein Lowlight zu nennen. Eigentlich sind wir gar nicht so schlecht bedient, wenn all die Spiele, die wir gespielt haben, gut waren und nur eines nicht so gut, dann sind wir ja im 2015 noch sehr gut weggekommen. Wie erwähnt, es gibt zu allen diesen Telltale-Episoden eigene Podcasts, also drei Podcasts, die jeweils mehrere Episoden behandeln. Am besten schaut ihr bei den Shownotes zu diesem Podcast hier rein. gametalk.fm/rückblick15 mit UE. Dort sind dann alle verlinkt, falls ihr einzelne davon nachhören möchtet. So werdet ihr die Story und alles erfahren, ohne euch das selbst antun zu müssen.
Wir haben nicht nur viele Spiele gespielt, wir haben auch viele Spiele nicht gespielt. Wir haben alle auch neben unserem liebsten Hobby viele Verantwortungen und daher ist der sogenannte Pile of Shame doch auch bei mir dieses Jahr noch um ein gutes Stück gewachsen. Ich habe die Spiele zwar, ja, weise wie ich unterdessen bin, nicht alle gekauft, um selber ein Spiel hervorzuheben. Ganz gar nicht so lange her, am 4. Dezember ist Xenoblade Chronicles X für die Wii U herausgekommen. Werde ich mir irgendwann noch holen, aber ich weiß nicht, wenn ich dazu kommen möchte, das zu spielen. Das ist sicher ein Spiel, welches verdient hätte, doch noch nachgeholt zu werden.
Ja, da gibt's wirklich viele. Ich meine, Fallout 4 ist noch so eine Hausnummer. Witcher 3 wäre auch sowas. Her Story.
Ich bin noch dran, ich hab's noch nicht fertig. Life is Strange, vielseits empfohlenes Spiel, wirklich ein gutes Beispiel für ein Spiel, welches als Episodenspiel veröffentlicht wurde. Da bin ich auch nach der ersten Episode, wo ich irgendwie leider stehen geblieben bin, nach wie vor überzeugt, dass das ein gutes Spiel ist.
Bei mir ist es ja so, ich habe im 2015 auch noch viel gespielt, was noch älter ist. Also ich habe mich bemüht, meinen Pile of Shame aus den vergangenen Jahren noch abzubauen. Bravely Default habe ich gespielt, Super RPG für den 3DS. A Link Between Worlds bin ich gerade dran, auch ein super Spiel. Portal 2, noch älter, auch ein super Spiel, bin ich gerade dran. Wie es halt so ist, wenn man noch sonstige Verpflichtungen und Hobbys hat, man kann nun mal einfach nicht alles spielen. Entsprechend können wir euch auch nicht alle Spiele zusammenfassen, aber ich denke, wir haben euch jetzt doch eine hübsche und breite Auswahl an Spielen bieten können, die wir selbst gespielt haben und wirklich empfehlen können, bis auf die eine erwähnte Ausnahme. Wenn ihr da draußen noch Spiele habt, die euch absolut gefallen haben im Jahr 2015 und jetzt denkt, oh Mann, Andy, Joey, Butch, wie konntet ihr nur Spiel XY vergessen? Dann ist der Kommentarbereich wohl der beste Ort, um diese Infos noch mit uns zu teilen. Schaut rein bei gametalk.fm. Zu jeder Episode gibt's unten dran eine hübsche Kommentarfunktion. Sehr gerne würden wir da noch nachlesen, was denn so eure High- und Lowlights aus dem Jahr 2015 waren. Damit wechseln wir in den dritten Block. Ich nenne den jetzt einfach mal Meta-Themen aus der Spielebranche. Es gab ja doch so einige Dinge, die uns durchs 2015 begleitet haben, die man jetzt vielleicht nicht an einem Event oder an nur einem Spiel festmachen kann. Eines dieser Themen habe ich bereits mit Rare Replay Collection kurz angespielt. Das ist die weiter anhaltende Remake-Flut. Ich muss ja sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht, falls man halt die da erwähnten Spiele noch nicht gespielt hat, ist das immer eine schöne Möglichkeit, meistens in hübscherer Grafik da ein bisschen Spielgeschichte nachzuholen. Aber Andy, ich weiß von dir, du bist gar kein Fan von Remakes.
Ja, es geht. Ich meine, wenn es etwas ist, wo man wirklich den Unterschied groß sieht und vielleicht auch die Plattform wirklich nicht mehr so verbreitet ist, dann nur zu. Ich meine, es gibt tolle Remakes, die so viel neuen Content bieten und so. Aber was ich halt nicht so mag, sind so Sachen, die zum Beispiel schon HD waren beim ersten Release und jetzt sind sie halt mehr HD.
Oder du meinst, sie hätten HD sein sollen beim ersten Release und erst jetzt ist das möglich, dank ein bisschen gesteigerter Grafikpower in den Kisten.
Also ich war jetzt ja überrascht von diesem Wind Waker Remake, das Nintendo gemacht hat. Nicht dieses Jahr, das war früher. Muss man sagen, es ist nicht gerade das Zelda, wo ich gedacht hätte, ja, da kann man so viel rausholen aus der Grafik, weil es ist ja eher eine zeitlose Comic-Grafik. Aber doch, dieses Wii U Remake sieht einfach phänomenal aus. Irgendwie dieses Game ist wie gemacht dafür, dass man es auf HD aufpoliert.
Das ist auch wirklich ein gutes Beispiel. Da hat alles funktioniert, finde ich. Es sieht auch wirklich aus. Man könnte meinen, das Spiel ist für die Wii U so rausgekommen. Sieht aktuell aus, sieht gut aus. Andere Beispiele, welche vielleicht nicht so gut sind, sind einfach von der technischen Seite. Auch nicht mehr ganz 2015 wäre das Halo Master Chief Collection. Da wurden ja gleich 3 Titel auf HD aufpoliert. Das Ganze war verbunden mit einigen technischen Schwierigkeiten.
Wobei da die technischen Schwierigkeiten, um da ein bisschen fair zu sein, mehr bezüglich Online-Verbindung zu finden waren und nicht wirklich im Spiel selber. Okay, teilweise war der HD-Modus dann halt doch noch so ein bisschen matschig. Es wollen ja auch alle 60 FPS und wir wissen gerade auf der Xbox One, 60 FPS bei gleichzeitig 1080p geht halt einfach oft nicht. Ja, ich fand es eigentlich noch ganz schön, so diese Master Chief Collection, damit wir die hier auch noch erwähnt haben. Mittlerweile ist die wohl auch sehr gut spielbar für alle diejenigen, die nicht schon bei Halo 5 sind. Aber klar, auch das ein ganz, ganz klarer Auswuchs dieser Remake-Kultur. Ich meine, da sind ja auch nur Remakes drin.
Aber ich muss auch sagen, ich bin da nicht so ganz der Gegner davon. Ich werde mir beispielsweise früher oder später, ich habe sie noch nicht, ich werde mir noch die PlayStation 4 holen und idealerweise mit der Uncharted Collection?
Die Collection habe ich, die kannst du von mir ausleihen. Ich habe aber auch noch keine PS4 hier. Ich habe mir viele Spiele im 2015 gekauft für eine Konsole, die ich gar noch nicht habe.
Vielleicht ein Spiel für mich, weil mit so begrenzter Zeit, wenn man begrenzt Zeit hat, Spiele zu spielen, dann ist so ein Uncharted, welches mal nicht Open World ist, mal nicht darauf ausgelegt ist, dass man irgendwie 120 Stunden in dieser Welt irgendwie Dinge sammeln muss und zuerst auch rausfinden muss, wie man weiterkommt. So ein bisschen geleitetes Spiel, wo einfach eine Story erzählt wird, das ist vielleicht das Richtige für so alte Hasen wie uns.
Ja, da fühle ich absolut mit dir. Ich laufe vielleicht Gefahr, von allen Uncharted-Fans gesteinigt zu werden, aber ich bin da mittlerweile der Meinung, stell das auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Damit sind all diese Deckungsshooter-Passagen nicht mehr so öde und man ist schneller bei der nächsten Story-Sequenz und genießt das dann quasi wie einen alten Indiana-Jones-Movie. Etwas so werde ich die Spiele dann noch spielen.
Das ist auch mein Eindruck. Ich habe ja dummerweise Last of Us auf der höheren Schwierigkeitsgrad gespielt.
Auf dem höchsten haben wir es gespielt seinerzeit, ja.
Auf dem höchsten, ja. Und das war einfach nicht, das hat nicht zum Spielspaß beigetragen.
Ja, genau. Also mittlerweile sind wir ja alt genug, um zugeben zu können, dass wir Spiele auch mal nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen.
Ihr alle spielt auf easy.
Ja, Halo natürlich nicht, das ist noch so was anderes. Weiter im 2015 so ein großes Thema, das uns dann wahrscheinlich so richtig dann im 16 in diesem Jahr begleiten wird oder da so richtig einschlagen wird. Mal sehen, ob wir da im Glaskugel-Podcast auch wieder drauf zukommen. Ja, Virtual Reality. Im 2015 hat ja so ungefähr jedes Unternehmen, das irgendwas Elektronisches herstellt, eine eigene VR-Brille angekündigt. Allen voran natürlich die Oculus Rift, aber auch Sony VR. Samsung bringt auch was Eigenes. Ich glaube, Razer bringt, glaube ich, auch eine. Und so weiter und so fort. Also der Technik muss man nur schon genug Zeit geben, um herauszufinden, welches dieser vielen Modelle sich dann wirklich durchsetzen wird. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja sogar die von Sony wegen dem Preis. Ich kann mir nur nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Sony kann ja jetzt schon selten 60 FPS bei 1080p darstellen. Wie will sie dann zweimal 60 FPS bei zweimal 1080p darstellen können? Und gerade bei Brillen wird die Auflösung dann wirklich wichtig. Wenn man den Screen so nah vor den Augen hat, ist 1080p eigentlich sogar schon zu wenig. Keine Ahnung, wie sie das meistern wollen, ich lasse mich aber gerne überraschen.
Ich glaube, es ist vielleicht mal angesagt, für uns mal wieder an eine Gamescom zu gehen, weil ich habe noch kaum eines dieser Geräte auf dem Kopf gehabt und ich kann wirklich nichts dazu sagen, ob mich das überzeugt, ob das funktioniert. Aber das Thema ist aktuell und ja, das Jahr 2016 wird dann noch mehr davon zeigen.
Ja.
Man kann ja bereits einsteigen, wenn man möchte. Es gibt da diese Google Cardboard VR-Geschichte. Funktioniert tatsächlich. Und wenn man mal so einen Eindruck bekommen möchte, kann man sich dafür ein paar Franken so eine Kartonschachtel bestellen und sich selber eine VR-Brille falten.
Also ich hatte schon teilweise so ein Ding auf, jetzt beispielsweise das von Samsung, da steckt man vorne ein Handy rein, es muss allerdings ein neueres sein und dann wird so quasi eine Brille draus. Ja, und dann spielt man halt seine Handyspiele, sowas Temple Run ähnliches habe ich da gespielt, in 3D und Virtual Reality. War schon ganz cool, aber ja, meiner Meinung nach muss da wirklich vor allen Dingen bezüglich Technik, was passieren. Man kann ja immer sagen, es kommt nur aufs Gameplay an. Framerate und Auflösung sind nicht so wichtig. Da stimme ich auch meistens zu. Aber bei VR, wenn man halt den Bildschirm wirklich genau auf den Augen hat, da muss technisch einfach was 2016-mäßiges rein, weil niedrige Auflösungen sind da wirklich schlecht.
Ich wäre ja gespannt, eine HTC Vive mal auszuprobieren. Diese Brille, welche von HTC, also dem Mobiltelefonhersteller, in Kooperation mit Valve hergestellt wurde. Das ist technisch gesehen das Produkt, welches mich ja von den Specs her am meisten überzeugt. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Geschichte für einen Glaskugel-Podcast.
Was hingegen schon sehr real ist und auch schon war jetzt im vergangenen Jahr, ist der Amiibo-Hype. Das Ding hat natürlich, wie wir es vorausgesehen haben, voll eingeschlagen. Butch, du kannst da aus erster Hand erzählen. Wie viele hast du schon mittlerweile? Ich weiß nicht, 20?
Ich habe das nicht wirklich so dokumentiert.
Zum Glück.
Ich bin da nicht ganz hardcore mit dabei, aber ich kaufe mir die irgendwie, wenn ich sehe, dass die preiswert günstig verkauft werden.
Und du packst sie nicht aus?
Ich pack die nicht aus. Nee, das geht nicht. Da ist auch irgendwie die Schachtel so designt, dass das einfach nicht geht.
Nun ja, ich habe nun einen Amiibo von dir, einen Woolly Yoshi, und zwar einen dieser ganz großen. Und ich habe mir noch vor ein paar Tagen endlich meine Palutena gekauft für Smash Bros. Und ich werde die mit großer Freude auspacken und im Spiel nutzen.
Also der Woolly Yoshi kann man ja auch getrost auspacken, der ist nicht verklebt, den kann man auch in die Schachtel zurücksetzen, wenn man möchte. Ich frage mich, wie wird das mit den Amiibos in 20, 30 Jahren aussehen?
Na, da gibt es die gar nicht mehr, da gibt es nur noch Hologramme ohne was zum Anfassen.
Aber die von heute, sind dann die großen Sammlerstücke, oder hat das dann doch nicht so einen Wert?
Sie sind so große Sammlerstücke vielleicht wie deine seltene Pokémon-Karte.
Wir werden sehen. Das sind wohl so die Meta-Themen, wenn man sie nach wie vor so nennen will, die wir hier noch ansprechen wollten. Noch in eigener Sache kurz einen Rückblick hier auf dieses Projekt hier auf GameTalk FM bzw. den GameTalk Podcast. Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, aber hat Anfang 2015 begonnen. Das war jetzt also das erste Jahr, in dem man Game Talk hören kann. Vielleicht hier von mir noch so ein ganz, ganz kurzer Rückblick. Vielleicht gibt es dann, wenn das Jahr voll ist, mal noch so einen eigenen Geburtstagscast, wer weiß. Ich persönlich habe das Ganze sehr, sehr positiv aufgenommen. Schon der ganze technische Background, der sehr viel besser ist hier im Vergleich zu früher zum Nerdy by Nerds Audio Podcast. Ich konnte auch so ein bisschen technisch immer mal wieder was feilen, immer mal wieder was rumwerkeln. Ihr habt jetzt nicht nur Kapitelmarken auf der Homepage, was ich sehr schätze, nein, ihr habt sie auch in der Episode selber, also im Player. Wenn eure Podcast-App, die ihr also gleich nutzt, einigermaßen schlau genug ist, dann könnt ihr auch auf eurem Smartphone oder wo auch immer Kapitel vor- und zurückspringen. Das sind so kleine Dinge oder jüngstes Beispiel, habe ich ein hübsches Archiv gebastelt auf der Seite, wo ihr ein bisschen übersichtlicher auch noch durch alte Episoden durchstöbern könnt. Auch inhaltlich werfe ich eigentlich einen sehr zufriedenen Blick zurück. Ich konnte wohl, ja, Eigenlob stinkt, aber ich behaupte mal, ich konnte einen sehr diversen Mix anbieten mit auch sehr diversen Gästen. Wir hatten hier Autoren, Journalisten, andere Reviewer, andere Podcaster, Spielehändler, Hardwarehersteller sogar, Speedrunner natürlich, dürfen wir nicht vergessen, Blogger, Spielesammler, also einen absolut bunten Mix. Und ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt hier im 2016 auch so weiter aufrechterhalten kann. Natürlich auch hier, wenn ihr Kritik habt, bitte konstruktiv und immer her damit. Es gibt eine Kommentarfunktion. Wir haben auch Facebook und Twitter. Und natürlich, ganz klassisch, sind wir auch per Mail erreichbar, redaktion@gametalk.fm. Ja, so viel dazu. Vielleicht auch noch gerade hier an euch zwei aus der Perspektive der Dauergäste. Wie habt ihr so Jahr 1 des Game Talks erlebt?
Ja, ich muss sagen, auch die Palette der Themen finde ich interessant bei Game Talk. An sich eigentlich ein Podcast, welcher sich eben, wie der Name schon sagt, auf Games konzentriert, ist doch eigentlich die Breite der Themen dann doch sehr interessant. Also man ist dann irgendwie doch überrascht, was da noch kommt. was für Gäste du eingeladen hast. Das ist ja das Schöne am Internet. Man findet sich und man kann dann auch noch gleich einen Podcast zusammen machen.
Ja, im Idealfall. Zu Beginn hatten wir natürlich noch so unsere Bedenken. Wir sind ja alles Schweizer und mit Deutsch und das klingt doch ober-awkward. Da habe ich jetzt noch gar nichts Negatives gehört. Vielleicht hat das ja sogar wieder einen eigenen Charme. Ich weiß nicht. Ich bitte um Rückmeldung. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt, wir sind auf 1000 verschiedenen Kanälen erreichbar. Wie ist das für euch so?
Verdammt komisch, das Hochdeutsch immer. Ja, vielleicht hilft uns das, ja, wir uns zwingen, die Standardsprache zu sprechen, um viel mehr Gäste kriegen zu können. Ich meine, das ist ja auch der große Vorteil eigentlich gegenüber dem Nerdy Nerds Audio Podcast, dass wir hier so viele Gäste haben.
Das muss ich sagen, das ist das Schöne, dass wir hier mit diesem Podcast sehr unterschiedliche Gäste haben, die dann auch mal bei einem besonderen Thema beigezogen werden können.
Ja, absolut. Das soll natürlich auch gleich ein Input sein. Wieso nicht, wenn du da draußen bist und denkst, hey, warum habt ihr noch nicht über X und Y gesprochen? Auch da bitte immer her damit, per Mail, per wie auch immer. Oder wenn ihr denkt, hey, ich bin Spieleentwickler so und so oder ich bin Speedrunner so und so und ich habe jenes und das und wie auch immer, was interessant sein könnte in einem Game Talk. Ich bin natürlich immer sehr, sehr offen für solche Vorschläge. Schreibt mich einfach an. Das ist wohl ein hübsches Schlusswort, um den ersten Podcast im neuen Jahr langsam zu beenden. Wie immer am Ende kurz der Hinweis, gametalk.fm. Das ist die Homepage zu diesem Podcast. Da gibt es mehr Infos und auch einen hübschen Abo-Button, womit ihr uns ganz einfach abonnieren könnt. Dann müsst ihr nicht immer online nachschauen gehen, ob denn jetzt eine neue Episode veröffentlicht wurde. Natürlich sind wir aber auch beim Platzhirsch iTunes vertreten, gametalk.fm/iTunes. Auch da könnt ihr uns natürlich abonnieren, wenn euch das lieber ist. Wenn ihr schon gleich da seid, ich freue mich immer über motivierende Rezensionen im iTunes Store. Damit macht ihr übrigens nicht nur mir eine Freude, nein, damit helft ihr auch anderen, diesen Podcast zu finden. Feedback natürlich immer gern gesehen. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Es gibt eine Kommentarfunktion, gametalk.fm/Twitter. Da sind wir auf Twitter erreichbar. gametalk.fm/Facebook und natürlich ganz klassisch redaktion@gametalk.fm per Mail. Jetzt darf ich mich bedanken hier bei den Gästen fürs Dabeisein einmal mehr. Hoffentlich im kommenden Jahr wieder so regelmäßig wie im vergangenen. Vielen Dank, Butch. Vielen Dank, Andy.
Hey, danke gleichfalls, dass ich hier der Dauergast sein darf. Gerne wieder.
Ja, die Plattform GameTalk FM macht immer wieder Spaß, da mit dabei zu sein zu dürfen.
Danke natürlich auch an euch da draußen, die lieben Hörer und Hörerinnen. Hoffentlich bleibt ihr uns auch im kommenden Jahr so gewogen, wie ihr das im vergangenen Jahr schon gemacht habt. Ich freue mich schon auf den nächsten GameTalk. Das wird dann übrigens schon der 20. sein. Bis dahin habt viel Spaß beim Spielen. Man hört sich. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.